Stell dir vor, du stehst auf einer Bühne. Auf deinen Schultern eine Last von über 200 Kilogramm. Dein Herz hämmert. Die drei Kampfrichter beobachten jede einzelne Bewegung. Und du weißt, die nächsten drei Sekunden entscheiden darüber, ob du Europameisterin wirst oder nicht. Was passiert in so einem Moment in deinem Kopf? Wie schaltest du Selbstzweifel aus? Und vor allem, was braucht es, um überhaupt an diesen Punkt zu kommen? Mein heutiger Gast weiß die Antworten. Sie war vor über 5 Jahren schon mal hier. Damals sagte sie, ich möchte zur Weltmeisterschaft. Vielleicht sogar einen Europarekord aufstellen und ein Coaching-Team für Frauen aufbauen. Seitdem ist einiges passiert. Sie ist 8-fache deutsche Meisterin geworden, hat bei der WM eine Top-5-Platzierung geholt, hat den Europameistertitel gewonnen. Ja, und ihr erstes Buch hat sie auch geschrieben. Das ist jetzt erhältlich mit dem Titel Strong and Powerful. Und das ist auch das Motto dieser Folge. Sie ist eine der stärksten Frauen Deutschlands. Ihr Spitzname, der Kran. Und wenn sie sagt, stark sein ist toll, dann weiß sie genau, wovon sie spricht. Dabei geht es um viele Themen rund ums Krafttraining. Warum zum Beispiel die Angst vor zu vielen Muskeln viele Frauen gerade davon abhält, ihren Körper wirklich zu formen. Was Krafttraining mit deinem Selbstbewusstsein macht, weit über die Optik hinaus. Und wie der weibliche Zyklus als Trainingstool genutzt werden kann, statt ihn als Hindernis zu sehen. Wir reden auch über Ernährungsmythen, die viele Menschen ausbremsen und was stattdessen wirklich funktioniert. Und natürlich das zentrale Thema mentale Stärke, wie du sie nutzt, wie du sie trainieren kannst, um im Gym, nicht nur dort, sondern auch außerhalb des Gyms weiterzukommen. Und damit wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge mit meinem heutigen Gast, Lea Schreiner. Dies ist Fitness mit Marc und du hörst Folge 571.
Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Er liebt Flugzeuge und Autos und Raumschiffe. Marc Maslow.
Moin Lea.
Moin Marc.
Ja, vor 5 Jahren haben wir uns das letzte Mal getroffen für einen Podcast. 2 Folgen damals sogar. Damals warst du 25, wenn ich mich nicht verrechnet habe. 3-fache deutsche Meisterin auf dem Weg zur WM. Ja, wenn du jetzt zurückdenkst, was hat sich in den 5 Jahren für dich am meisten verändert? Auf der einen Seite sportlich, aber auch persönlich?
Also erstmal hatten wir, glaube ich, dann auch den Lockdown recht schnell. Also das ist ja quasi passiert.
Stimmt, das war genau vor dem Lockdown, ja.
Also die ganze Welt hat sich so ein bisschen verändert, sagen wir mal so. Und mittlerweile bin ich Europameisterin geworden und 8-fache deutsche Meisterin. Ja, das ganze Social-Media-Thema ist auch mein Hauptjob geworden. Vorher habe ich ja noch studiert, also ich habe halt noch Sport studiert und hatte diverse Nebenjobs. Und das ist zum Beispiel alles im Lockdown weggefallen und deshalb musste ich mich umorientieren. Ja, und das hat auch ganz gut geklappt, würde ich sagen.
Ich erinnere mich noch, damals hattest du gesagt, du möchtest einen Europarekord aufstellen und bist dann ja tatsächlich jetzt, 2024 war das, Europameisterin geworden. Beschreib mal den Moment, als du wusstest, yes, ich habe es geschafft.
Also früher hätte ich mir das nie erträumen können. Also natürlich träumt man ja, aber so ganz glaubt man da vielleicht nicht so dran. Und es ist einfach total cool, weil es ist immer mehr in die Richtung gegangen. Bei meiner ersten Europameisterschaft bin ich 4. geworden. Danach das Jahr bin ich 2. geworden und dann 3. Und dann haben vor dem Wettkampf 2024 schon andere gesagt, ja, jetzt fehlt ja nur noch die 1, oder? Und dann habe ich immer gedacht, ja. Und ich wusste aber, okay, das ist aber möglich. Und deshalb war das dann irgendwie cool, wenn man auf so ein Ziel so lange auch hinarbeitet und das dann wirklich aufgeht.
Deine Leistung, auch deine Bestleistung haben sich seitdem auch massiv nochmal verbessert. Allein zumindest meine Info, ja, bei der Kniebeuge hast du über 40 Kilo mehr jetzt. Was war da der Schlüssel für dich?
Also mittlerweile bin ich ja bei 197,5 in der Kniebeuge, 117,5 beim Bankdrücken und 230 Kilo beim Kreuzheben. Ich glaube, damals war das noch deutlich weniger. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel das war, aber du weißt es wahrscheinlich sogar besser. Ja, ich glaube einfach auch Consistency über Jahre. Also man kann wirklich viel mehr schaffen, bin ich der Meinung, als man glaubt. Also ehrlich gesagt hätte ich nie gedacht, dass ich mal an die 200 Kilo Kniebeuge drankomme. Und das ist auch immer so ein bisschen mein Tipp an andere, nicht zu sehr, ich sag mal, erschrecken oder verschrecken lassen von bestimmten Zielen oder von möglichen Zielen, sondern sich eher denken, okay, vielleicht ist das ja möglich.
Ich erinnere mich noch sehr gut, wir waren damals zusammen trainieren vor der Aufnahme. Da denke ich häufiger noch dran. Das war auch cool.
auch zu sehen, ja, das hat auch Spaß gemacht.
Ja, das hat Spaß gemacht. Damals hast du auch erzählt, dass du nach einer Knieverletzung eine Hypnoseausbildung gemacht hast. Mhm. Für diesen mentalen Aspekt, mentale Stärke. Welche Rolle spielt für dich heute das Mentale, auch um auf diesem Level, auf dem du jetzt bist, weiter dran zu bleiben?
Immer noch eine sehr große, und vor allem macht es, muss ich auch ehrlich sagen, Social Media oder wenn mehr Leute einen verfolgen oder das Ganze verfolgen, nicht unbedingt leichter, wenn man schon noch irgendwo Druck hat. Und ich finde, je öfter man noch etwas geleistet hat oder auch Wettkämpfe gewonnen hat, denkt man immer, okay, du weißt ja, wie es geht, aber desto mehr, finde ich, hat man noch irgendwie auch schon mal auch Versagensängste oder auch generell Druck, und mit dem man auch umgehen muss. Also es ist auch okay, glaube ich, dass der schon mal da ist. Aber das macht das Ganze nicht leichter, und da arbeite ich auch eigentlich täglich dran. Also gerade auch, je näher der Wettkampf kommt, ob es sind irgendwie auch Spaziergänge oder Momente, in denen ich mir den Wettkampf schon mal vorstelle oder so. Aber das setze ich dann auch gezielt ein, weil das Ganze auch schon mal sehr emotional sein kann und dann natürlich auch ein bisschen anstrengend ist.
Ich höre raus, Visualisierung nutzt du. Also stellst dir vor, wie der Wettkampf wahrscheinlich im Positiven dann abläuft?
Genau, also ich versuche richtig, mir den Wettkampf vorzustellen und auch, wie ich zur Langhantel hingehe und auch das, wie sich das Gewicht anfühlt und wie, also ich versuche in so eine Stimmungslage reinzukommen, und das ist auch nicht immer so einfach. Das mache ich zum Beispiel auch im Training schon mal, also ich schließe dann auch meine Augen und versuche dann in eine Gefühlslage zu kommen. So, ich glaube, damals habe ich mir gesagt, ich schaffe das oder ich mache das jetzt, und dieses aktive Denken ist wirklich in ein Gefühl übergewandelt. Also ich fühle jetzt das, was ich mir gesagt habe, noch mehr. Und dann merke ich auch immer, dass ich so Gänsehaut bekomme. Und dann weiß ich, okay, ich bin jetzt in dem Modus. Das klappt nicht immer, aber immer öfter.
Ist auch Training, ne? Oder? Durch die Wiederholung, dass das immer besser klappt?
Schon. Vor allem muss man auch in so einen Modus reinkommen. Also wenn man zu entspannt ist, ist das ja auch nicht gut. Also je nach Situation natürlich, weil wir wollen nicht zu aufgeregt sein, aber wir wollen auch nicht zu entspannt sein. Also es muss so ein bisschen quasi in der Mitte sein.
Du hast ein Buch geschrieben, Strong and Powerful, wunderschönes Buch, sehr aufwendig, vom Druck her, mit vielen schönen Farbfotos und Abbildungen drin. Hat mich sehr gefreut zu lesen, und im Vorwort schreibst du, dass Germany's Next Topmodel eine große Rolle in deinem Leben gespielt hat, und auch die Botschaft von Heidi Klum, dass die Mädels auf Pommes verzichten sollen, damit sie möglichst dünn bleiben. Wie hat dich das damals geprägt?
Also früher als Kind habe ich schon gemerkt, dass, also ich habe viel Germany's Next Topmodel geschaut, und da wurde ja auch immer viel kommuniziert, okay, man müsse dünn sein oder noch dünner sein. Und ich weiß noch, eine hatte ich als Favorite damals in der ersten Staffel, ich glaube, die ist Yvonne, und die fand ich, hatte so eine schöne Figur. Und dann kam, glaube ich, Heidi Klum, das war so der Deal vom oder kurz vorm Finale, und meinte, oh, man sieht, du hast in der Zeit, ich glaube, Pommes gegessen oder Kohlenhydrate, das soll sie ja bitte ein bisschen reduzieren. Und also jetzt im Nachhinein lacht man darüber, aber damals prägt einen das natürlich als Mädchen, wenn man irgendwie 14 Jahre alt ist und das schaut. Und ich habe richtig gemerkt, dass ich in meiner ganzen Jugend eigentlich immer das Gefühl hatte, ich sei dick oder zu viel. Und mittlerweile, wenn ich mir meine Kinderfotos anschaue oder aus der Zeit, denke ich, du warst total dünn. Und das ist eben das Schöne, finde ich, an Krafttraining. Und das war auch mit meiner Motivation, dass man anderen Frauen und auch Mädchen zeigen kann, mehr sein ist auch gut und nicht nur weniger sein ist gut.
Ich muss sagen, ich verfolge diese Trends, weil auch Aussehen oder Schönheitsideale sind ja total trendbezogen, dass es jetzt wohl wieder doch in Richtung dünner geht. Ich fand so die Entwicklung der letzten 10 Jahre, habe ich das wahrgenommen, dass eben auch bei Frauen Kraft und auch aus meiner Sicht eher eine natürliche weibliche Figur wieder mehr zurückgekommen ist. Ja, und du bist jemand, der eben auch dazu beiträgt, dass du eben dann einen Gegenpunkt setzt. Nicht weniger sein, sondern mehr, ist einfach ein kraftvoller Satz, den du ja auch in deinem Buch beschreibst. Du warst ein Jahr in Amerika, und als du danach wieder zurück nach Deutschland gekommen bist und von deinem neuen Hobby, also Kraftsport, erzählt hast, kamen dann wohl Sprüche, schreibst du ja, wie Kraftsport ist auch was für Männer und bald siehst du aus wie ein Mann. Und die hat wohl offenbar sogar einen Arzt gesagt oder gefragt, hey, willst du Bauarbeiterin werden? Wie bist du damit umgegangen?
Also ich war so begeistert, als ich aus Amerika gekommen bin von dem Kraftsport und dass ich das entdeckt habe, dass mir das tatsächlich gar nicht so wichtig war. Also es kam so besonders vor, wann war das, 2013? Es kam gefühlt von allen Ecken und damals war Krafttraining für Frauen ja noch exotischer, würde ich mal sagen. Mittlerweile ist das ja schon normaler. Mir war das irgendwie egal, weil ich so begeistert von der Sache war und die Sache mir so viel gegeben hat. Und mittlerweile ist es mir wichtig, davon auch zu erzählen. Also das, ich glaube, viele andere Frauen, die mit dem Krafttraining beginnen, hören sich sehr viele Kommentare an. Auch Klassiker ist ja auch mit, aber jetzt nicht mehr, okay? Also so ist noch okay, aber nicht mehr. Und ich glaube, viele kann das vielleicht auch demutigen oder entmutigen, weiterzumachen. Und ich möchte eben anderen Frauen auch zeigen, macht weiter und das ist etwas richtig Gutes für euch. Und ich versuche da eher dann drüber zu lachen und das Ganze nicht ernst zu nehmen. Je nachdem, manchmal, wenn ich in Stimmung bin, dann konnte ich auch schon mal, aber das kommt immer drauf an. Ich war auch einmal beim Hautarzt und er meinte dann auch, ja, aber Sie wissen schon, wenn Sie älter sind, das Volumen können Sie ja nicht halten, dann haben Sie schlaffe Haut. Also es ist, ich habe das Gefühl, viele Leute suchen dann immer einen Grund, die andere Person dann dafür runterzumachen und ich vermute eher, es ist eigene Unsicherheit, weil sie das Ganze nicht machen und dann reagieren sie halt so, wie sie reagieren.
Das kann ich mir auch wirklich gut vorstellen. Vielleicht ist es auch manchmal so, dass die Menschen sich denken, ach Mensch, eigentlich könnte ich auch mal was für mich tun. Ja. Und dann kommt auch diese vielleicht Unzufriedenheit mit sich selbst hoch oder was auch immer. Gerade wenn man sich, so wie du und ich, leidenschaftlich gerne mit Fitness beschäftigt, dass ja auch gern mal so Sprüche kommen, ja, aber so viel, das ist ja jetzt schon ganz schön viel, dass das so bewertet wird, na, ohne einen vorher vielleicht zu fragen, wie man sich selbst damit fühlt. Passiert übrigens ja auch in allen Lebensbereichen. Jetzt reden wir über Kraftsport, aber das passiert ja auch in beruflichen Belangen oder jetzt bei uns, wo wir Eltern geworden sind, wird dann kommentiert, wie man sein Leben als Eltern führt und so weiter. Ist schon ein cooles Vehikel, finde ich auch, der Sport, zu lernen, für sich selbst einzustehen. Und da bist du einfach ein tolles Role Model für andere. Dein Buch heißt Krafttraining für Frauen, aber du schreibst, es ist eigentlich ein Buch für alle. Warum dieser Titel Strong and Powerful? Und was ist deine Kernbotschaft mit dem Buch?
Also die Idee auch für das Buch ist gekommen, also ich war in der Buchhandlung und habe mal geschaut, was es so im Fitness- oder Krafttrainingsbereich gibt. Und bezogen auf Krafttraining gab es sehr wenig Bücher für Frauen, die bezogen auch waren auf Mehrwerden. Also es ist viel ein Abnehmen-Ratgeber, ein Pilates, Stretching, Yoga. Und wenn Bücher im Bereich, okay, Muskelaufbau, hatte ich das Gefühl, es ist primär auch von Männern gewesen, auch für Männer oder auch für Frauen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Frauen sich, gerade wenn sie mit dem Sport beginnen, weniger von Männern teilweise auch, also wenn jetzt muskelbepackte Männer auf den Titeln sind, weniger angesprochen fühlen. Und mir war es dann wichtig, auch mal ein Buch von Frauen für Frauen zu schreiben und das auch Frauen direkt anspricht. Denn ich habe gemerkt, Frauen trauen sich viel mehr, wenn sie auch angesprochen werden von einer Frau. Und so ging es mir damals auch, als ich mit 17, 18 damals im Fitnessstudio begonnen habe und waren eigentlich nur Männer in der Hantelecke. Und wenn ich eine Übung ausprobiert habe, kam gleich ein männlicher Trainer. Und man merkt, das ist halt schon irgendwo eine Männerdomäne und das ist per se nichts Schlechtes. Aber als Frau hat man dann da vielleicht eher auch Berührungsängste. Also so hatte ich das und das habe ich auch so wahrgenommen. Und das war dann eben auch meine Motivation zu zeigen, hey, ihr könnt auch mehr werden und ihr könnt auch stärker werden. Und das ist auch etwas Gutes. Und ich möchte einfach möglichst vielen Frauen zeigen, wie cool Kraftsport ist und was einem das vieles geben kann. Und ich hoffe, dass ich mehr Frauen mit meinem Buch dann auch erreiche.
Ja, es ist einfach eine wichtige Message und es ist auch ein besonderes Buch. Ich kenne auch kein anderes Buch jetzt im deutschen Markt für Kraftsport, was von einer Frau geschrieben ist. Schön, dass du das jetzt geändert hast. Gerade wenn du ja auch mit Frauen redest oder auch die betreust vielleicht als Trainerin, was sind denn so vielleicht typische Fehler oder ein typischer Fehler, den du bei Frauen im Krafttraining häufig siehst?
Also was mir sehr aufgefallen ist, dass sich viele Frauen weniger zutrauen, als sie können oder sich auch unterschätzen. Und das sieht man eigentlich auch schon im Kindesalter. Ich glaube, in meinem Sportstudium, ich glaube, da hatten wir mal eine Studie dazu, wie Grundschulkinder, also Jungs sollten einmal sagen, wie weit sie glauben, dass sie den Ball werfen können und Mädchen. Und Jungs waren quasi wie weit willst du, dass ich ihn werfe, bis hinter die Halle? Und bei Mädchen war okay, vielleicht bis da vorne. Also die meisten Jungs haben sich eher überschätzt und die meisten Mädels unterschätzt. Und das würde ich auch sagen, beobachte ich viel in Fitnessstudios. Also Männer fälschen eher ab, weil sie zu viel Gewicht benutzen, also sich überschätzen. Und Frauen sich selten abfälschen, sondern eher zu wenig Gewicht benutzen, weil sie glauben, okay, sie können ja vielleicht nicht mehr oder sie sind sich auch unsicher. Und das ist so, also wenn man jetzt von Fehler sprechen kann, würde ich sagen, vielleicht der größte Fehler oder der größte Punkt, wo Frauen oder weswegen Frauen unter ihrem Potenzial bleiben.
Lass uns auch gern nochmal über der Trainingsmethodik, Trainingswissenschaft reden. Du erklärst in deinem Buch das Prinzip Progressive Overload, also ja, progressive Überlastung auf Deutsch. Also das Prinzip, dass der Körper sich nur dann anpasst, und das passt ja auch gut zu dem Punkt, den du eben beobachtet hast, wenn die Anforderungen hoch genug sind und eben auch weiter ansteigen. Und da beschreibst du in deinem Buch 4 verschiedene Strategien. Welche empfiehlst du für jemanden, der schon länger trainiert und vielleicht jetzt gerade das Gefühl hat, da passiert nichts mehr, ich komme nicht mehr weiter?
Muskelversagen ist ja auch immer von unserem zentralen Nervensystem gesteuert und wichtig ist immer, eben wie du auch das genannt hast, dass wir Muskelversagen als Task-Failure verstehen. Also das, was ich mir für den Satz vorgenommen habe an Ausführungen, das kann ich nicht mehr halten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Kreuzheben mache und ich nehme mir, weiß nicht, 5 Wiederholungen vor und ich werde aber mit der 2. Wiederholung rund, dann sollte ich da eher aufhören, beziehungsweise natürlich könnte ich vielleicht mehr machen, aber ich bin dann im Prinzip an meinem Task-Failure. Und Muskelversagen muss erlernt werden und dieses Unbehagen, das man während einem harten Satz spürt, dagegen muss quasi gekämpft werden. Also das bedarf Übung und deswegen dürfen sich Anfängerinnen und auch Anfänger nicht demotiviert fühlen, wenn sie das Gefühl haben, sie können noch nicht ans Muskelversagen trainieren.
Ja, du hattest eben gesagt, dass Muskelversagen im Zusammenhang mit dem Nervensystem steht, auch eine Entscheidung des Gehirns ist, also dass man auch lernen muss, das zu provozieren, also da weiterzumachen, wo es halt auch dann auch unangenehm wird. Das heißt, es ist nicht ein absolutes Limit der Muskeln, das beschreibst du ja auch in deinem Buch. Kannst du das, also diesen Zusammenhang nochmal erklären?
Also generell, glaube ich, denken viele beim Muskelversagen, dass der Muskel versagt hat. Also er kann nicht mehr wirklich. Aber bis ein Muskel versagt, das dauert. Also bis er, ich sag mal, wirklich versagt. Und im Prinzip sind ja alles auch Entscheidungen von unserem Gehirn. Also nicht, dass ich entscheide, ich gehe jetzt in die Beuge oder ich gehe jetzt in die Kniebeuge und gehe wieder hoch. Das Ganze wird auch abgespeichert und das Ganze kann man nämlich auch erlernen. Also deshalb machen auch viele zu Beginn eben so viel Fortschritt, weil es weniger ist, dass der Muskel jetzt so viel stärker wird, sondern vielmehr das Gehirn lernt, wie er auch die Bewegung ausführt und generell werden auch Bewegungen abgespeichert. Und das ist ja das Schöne auch am Training, dass ich Bewegungen lernen kann und im Prinzip muss das Gehirn das Signal geben, okay, wir rekrutieren mehr Muskulatur. Es ist vielmehr das, was passiert. Das Ganze kann man nämlich auch ein bisschen üben oder lernen, weil im Prinzip sagt uns unser Gehirn bei einem anstrengenden Satz, wir kennen das vielleicht bei der Leg Extension, also beim Beinstrecker, das tut weh, hör auf. Und da muss man eben auch ein bisschen lernen, darüber hinauszugehen. Also man wird dann auch effizienter.
Du hattest, wenn wir auch über die Pausen sprechen zwischen den Sätzen. Vor 5 Jahren in unserer Folge hattest du erzählt, dass du beim Kreuzheben bis zu 7 Minuten Satzpausen brauchst. Wie sieht das heute bei dir aus? Und was würdest du jetzt vielleicht Hobby-Kraftsportlern, Kraftsportlerinnen empfehlen?
Also die Satzpause hängt bei mir sehr stark von den Übungen ab. Im Kreuzheben aber tatsächlich auch schon mal bis zu 7 Minuten, gerade auch kurz vor einer Wettkampf oder in einer Wettkampfvorbereitung. Was aber auch den Grund hat, wir sind im Wettkampf meistens 8 oder 9 Frauen und die machen ja alle ihren ersten Versuch und dann machen alle ihren zweiten Versuch. Das heißt, man hat zwischen den Versuchen auch teilweise 8, 9 Minuten Pause. So, und das Ganze muss man nämlich auch schon mal üben, weil wenn ich im Training immer nur 3 Minuten mache und dann im Wettkampf habe ich 9 Minuten, ist es auch schwierig, diese Bereitschaft, Leistung zu erbringen, also diesen Hype, sage ich mal, aufrechtzuerhalten. Und das mache ich auch eben deshalb, dass ich darauf vorbereitet bin. Ansonsten brauche ich bei bestimmten Übungen, also Compound Movement, also Verbundsübungen, mehr Pause, weil es nicht nur die Muskulatur ist, sondern eben auch mein ganzer Körper ist erschöpft. Ich bin vielleicht außer Atem und dort ist ja mein primäres Ziel auch, ich möchte stärker werden. Und um wieder mein volles Potenzial für den nächsten Satz abzurufen, bedarf es eben bei Verbundsübungen schon mal mehr Pause. Generell würde ich immer empfehlen, jetzt, wenn man trainiert, auf seinen Körper zu hören und vom Prinzip her so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Weil am Ende wollen wir, die wenigsten haben ja auch Zeit, 3 Stunden im Fitnessstudio zu trainieren, und das braucht man auch absolut nicht. Je isolierter die Übung, desto kürzer kann die Satzpause auch sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Trizeps am Kabelzug trainiere oder einarmig Trizeps trainiere, dann reichen zum Beispiel auch 40 Sekunden bei vielen oder 1 Minute oder 1,5. Hier ist, finde ich, nichts richtig oder falsch in dem Sinne. Es macht auf jeden Fall Sinn, damit ein bisschen herumzuspielen und auch mal auszuprobieren, wie fühle ich mich, wenn ich mal 2 Minuten Satzpause mache, merke ich, okay, ich schaffe dann mehr Wiederholungen, dann macht es vielleicht Sinn, ein bisschen mehr Pause zu machen. Oder ich reduziere mal die Satzpause und schaue, ob sich was verändert. Und wenn ich trotzdem die Leistung abrufen kann, dann kann ich definitiv auch die Pausen reduzieren. Also das ist auch sehr individuell.
Du arbeitest auch in deinem Buch mit dem Konzept der RPE oder Rate of Perceived Exertion, also die subjektive Ermüdung auf Deutsch. Wie lernt man die eigene Anstrengung eigentlich richtig einzuschätzen?
Das Ganze ist etwas Übungssache auf jeden Fall und auch Erfahrungssache. Und auch das wieder, da braucht man keine Angst vor richtig oder falsch zu haben, sondern das subjektive Belastungsempfinden ist ja vor allem subjektiv. Aber natürlich ist das am Anfang, das Belastungsempfinden, meist ein anderes, als wenn man schon ein paar Jahre trainiert. Ich würde generell empfehlen zu schauen, wird meine Bewegungsausführung langsamer? Also ich mache jetzt eine Kniebeuge und die ersten Wiederholungen bewegen sich gut. Und wenn ich merke, okay, beim Aufstehen, es wird langsamer, dann weiß ich, okay, ich nähere mich dem Muskelversagen an. Also die RPE steigt. Und was auch helfen kann, ist, dass man sich filmt. Also wenn einem selber das vielleicht nicht so auffällt. Und im Video schaut es meistens leichter aus, muss ich sagen. Das kenne ich auch. Wenn ich dann abends mir nochmal mein Trainingsgewicht anschaue, denke ich mir, das war doch leichter. Und das kann eben auch helfen, dass man sieht, okay, das ist gar nicht wirklich langsamer geworden. Also da sind wahrscheinlich noch mehr Wiederholungen im Tank.
Ah, das ist ein guter Punkt, den du anbringst. Sich selbst zu filmen beim Training ist etwas, was ich bei mir jetzt konsequent, nicht in jeder Einheit, aber regelmäßig nutze seit 3 Jahren, was ich total effektiv finde. Sich selbst von außen zu sehen, ist auch nochmal was anderes, als wenn dir ein Trainer Feedback gibt. Und auch was die Anstrengung angeht, ist ein interessanter Punkt, da nochmal drauf zu achten. Stelle ich auch so wahr, dass es von außen meistens leichter aussieht, als es sich von innen anfühlt.
Gerade auch bei hohen Wiederholungen merke ich das, dass ich denke, boah, da war, weiß ich nicht, 1 oder 2 Wiederholungen drin, und dann schaue ich mir das Video an und denke mir, na, da war noch mehr drin.
Lass uns mal über zyklusbasiertes Training sprechen. Auch das thematisierst du ja. Das ist, finde ich, zu Recht ein Thema, was immer mehr in der Öffentlichkeit besprochen wird. In deinem Buch nimmst du da eine interessante Position ein. Du sagst, dass die physiologische Leistung über den Zyklus weitgehend konstant bleibt und dass die wahrgenommenen Schwankungen eher psychologischer Natur sind. Wie meinst du das?
Also ich glaube, viele Frauen kennen das meistens auch, bevor man seine Periode bekommt oder wenn man seine Periode bekommt. Fühlt man sich nicht so gut, also ob es sind Stimmungsschwankungen, ich habe zum Beispiel auch immer Rückenschmerzen dann. Also es ist eher auch ein Gefühl, was man hat, beziehungsweise die Gefühlslage. Und es beeinflusst die Leistung aber tatsächlich nicht so sehr, wie viele auch glauben. Ich glaube tatsächlich, dass es gerade auch ein Trend ist, sehr viel zyklusbasiert zu verkaufen. Also ob es ist zyklusbasierte Ernährung, Training, zyklusbasierte Outfits, ich weiß es nicht. Also da muss man nämlich immer unterscheiden, ist das wirklich etwas, was man jetzt braucht oder nicht? Und ich empfehle vielmehr eben, zyklusangepasst zu arbeiten. Also zyklusorientiert heißt ja im Prinzip, okay, da habe ich dann die 2 Wochen und dann habe ich die 2 Wochen, hier bin ich leistungsfähig und hier eher nicht so. Und ich plane das alles im Vorhinein. Aber es macht viel mehr Sinn, wie es auch sonst Sinn macht, generell anzupassen auf die Leistung, die man tatsächlich abrufen kann. Also wenn ich zum Beispiel jetzt nicht so viel geschlafen habe, schaue ich, dass ich nicht direkt mit dem schwersten Gewicht starte, sondern mich erst einmal hocharbeite und schaue, was so geht. Und eben viel mehr da anpassen. Was mich auch immer sehr motiviert, ist, dass Medaillen in allen Phasen des Zyklus schon gewonnen worden sind. Und ich selber habe auch schon mal meine Tage bekommen, als ich einen Wettkampf hatte. Natürlich mache ich jetzt Leistungssport und ich habe dann recht wenig Wahl, dass ich sage, so Leute, ich setze heute aus. Und vielmehr eben auch auf seinen Körper zu hören, ob er wirklich nicht so leistungsfähig ist. Weil meistens sind es eher Gefühlslagen oder Symptome auch von PMS, die eher dazu führen, dass wir vielleicht etwas schwächer sind. Aber meistens ist das gar nicht so ein großer Unterschied. Also statt, okay, 100% mache ich jetzt 0%, vielleicht statt 100% mache ich jetzt 90% oder 80% oder ich starte mit 50 und schaue, was geht.
Ich glaube auch sogar, dass aus dem, was du sagst, wir Männer was für uns mitnehmen können. Ich nehme selbst wahr, dass ich Tage habe, wo ich ins Training gehe und ich fühle mich nicht gut. Ja, ich habe das Gefühl, oh, heute geht gar nichts und dann geht's doch. Und ich merke, es ist irgendwas, ein Konflikt, ein Problem. Vielleicht habe ich nachts auch einfach nicht gut geschlafen, was dazu führt, dass ich einfach nicht so gut drauf bin, emotional. Und das wirkt sich, denkt man, dann sehr aus auf die Leistung, ist aber häufig gar nicht so der Fall. Also nur ein Gedanke, der mir jetzt kam, da ich natürlich das Thema zyklusbasiert selbst nicht nachvollziehen kann. Aber die Tatsache, dass die Emotionen oder der emotionale Zustand eine große Rolle spielt, kann ich schon nachvollziehen. Und ich finde, es ist manchmal auch spannend. Ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Situation hattest. Ich bin nicht so gut drauf, bin vielleicht auch ein bisschen traurig, gehe ins Training rein. Auf einmal kommt eine Kurznachricht, eine iMessage oder so und die baut mich total auf. Und auf einmal denke ich, yes, wie ein Schalter, den du umswitcht. Vorher dachte ich, oh, heute muss ich früh ins Bett, ich bin müde und so weiter. Und auf einmal ist die Energie da. Und das finde ich so spannend, unser zumindest emotionales Gefühl uns da manchmal auch täuscht, was wirklich geht.
Total, also ich kenne das auch. Ich kenne es auch ins andere rum, wenn eine Nachricht kommt und man dann total schlecht gelaunt ist. Das gibt's auch. Deshalb rate ich auch so wenig wie möglich am Handy zu sein, natürlich im Training, dass man nicht so Ablenkung auch hat. Aber klar, so deshalb würde ich eher empfehlen, auch natürlich auf den Körper zu hören, aber sich auch nicht austricksen zu lassen. Vor allem wird ja auch viel in den Medien uns gesagt, da in der Phase sind wir schwach und hier sind wir stark. Aber vielleicht ist es auch bei manchen Frauen eher ein bisschen umgekehrt oder gar nicht. Deshalb finde ich es immer wichtig, vor allem auf den eigenen Zyklus auch zu hören oder zu schauen, weil die sind ja auch teilweise unterschiedlich. Also manchmal ist ein Zyklus ja auch länger oder manchmal kürzer. Und wenn ich jetzt im Vorhinein mein Training geplant habe und mein Zyklus ist länger, ja, was mache ich dann? Dann muss ich das ja wieder umplanen. Generell eben eher wirklich auf den eigenen Körper hören und schauen, was geht. Und vielleicht ist man ja doch stärker, als man glaubt.
Du hast in deinem Buch auch einen Zykluskalender integriert. Was soll Frau denn damit tracken und warum?
Auch da wieder, ich glaube, es ist wichtig, auf den eigenen Zyklus vor allem auch zu schauen, wie fühle ich mich, habe ich irgendwie bestimmte PMS-Symptome, dass man das Ganze auch trackt und sich dann bewusst macht, okay, das ist es gerade, was mich vielleicht etwas runterzieht. Ich habe das zum Beispiel auch, dass ich immer weiß, okay, bevor ich meine Tage bekomme, habe ich gerne mal Stimmungsschwankungen oder bin irgendwie depressiv auch verstimmt und dann, dass ich mich dann nicht fertig mache, sondern mir bewusst bin, okay, das liegt jetzt wahrscheinlich daran, aber das ist auch okay. Und das kann ich dann auch anpassen. Also wenn ich dann im Training merke, boah, ich habe gar nicht so sehr Lust heute aufs Training oder irgendwie fühlt sich alles nicht so 100%, dann weiß ich, okay, es liegt vielleicht daran und denke mir nicht, okay, was ist jetzt los? Und deshalb macht es auch Sinn, das Ganze eben zu tracken, dass man individuell schaut, was habe ich selber auch für Symptome und wann treten die auf?
Hast du noch sonst einen pragmatischen Rat für Frauen mit starken PMS-Beschwerden?
Also was ich gemerkt habe, dass vielen Bewegungen auch gut tut. Also und wenn es ist, wenn Krafttraining für dich vielleicht zu schwer ist oder wenn es dann stressig für dich ist, auch ins Gym zu gehen, generell schauen, dass du dich bewegst und nicht zu sehr dann eben in Schonhaltung bleibst oder dass du dann das Gym ganz meidest beziehungsweise Bewegung meidest.
Lass uns auch nochmal über Ernährung sprechen. Du hast vor 5 Jahren, als wir sprachen, von deinem Zauberbrei erzählt. Das war 500 Gramm Quark mit Haferflocken und Beeren und noch ein paar Dinge. Gibt's den noch?
Den gibt's immer noch tatsächlich. Den rotiere ich aber manchmal. Also früher habe ich den tatsächlich jeden Tag, glaube ich, gegessen. Mittlerweile esse ich auch schon mal irgendwie Rührei mit Avocado und Ei und Brot. Das habe ich ganz gern. Ansonsten habe ich auch Reispudding für mich entdeckt. Das ist Reispudding mache ich mir dann auch mit Eiweißpulver zusammen und auch Beeren. Also das ist immer noch ein fester Bestandteil.
Du positionierst dich in deinem Buch auch klar gegen das Denken in guten und schlechten Lebensmitteln. Das ist ja was auch auf sozialen Medien gern mal gebracht wird. Hier sind die Top 5 und die 5 schlechtesten Lebensmittel für was auch immer. Gesundheit, Fitness, eine gute Figur, gute Haut, wie auch immer. Warum positionierst du dich dagegen?
Ich glaube, wenn man in gut und schlecht aufteilt, ist es langfristig nicht gut, auch ein gesundes Verhalten zum Essen zu haben. Und ich habe auch richtig gemerkt, auch bei mir selber, wenn ich mir Dinge verbiete, habe ich irgendwie langfristig doch viel mehr Lust darauf. Und es passiert dann eher, dass ich auch teilweise früher Fressattacken schon mal hatte. Und das beobachte ich auch bei vielen anderen, die sich dann irgendwie alles verbieten und dann irgendwie am Wochenende einen Tag total ausrasten. Ich glaube, man kennt es auch noch von früher, den Cheat Day, oder vielleicht gibt es den auch heute auch noch. Und ich empfehle eher, so gut es geht, nicht in gut und schlecht einzuteilen, sondern in vielleicht weniger, sag ich jetzt mal, optimal, beziehungsweise etwas, was ich vielleicht nicht so häufig esse, aber was auch Teil davon sein kann. Oder wenn man jetzt Gummibärchen gern hat, denke ich mir, okay, dann esse ich die einfach im Training oder kurz nach dem Training, weil dann ist es ja sogar gut für mein Ziel. Und gestern zum Beispiel bin ich vom Training gekommen und war einkaufen und dann habe ich irgendwie den Schafskäse, hatte ich so Lust auf Schafskäse und ich habe mir Schafskäse geholt und den direkt nach dem Supermarkt 2-3 Mal reingebissen und dann passt es auch. Also und ich weiß noch, ganz früher hatte ich dann schon mal, wenn ich so Diäten oder stark abnehmen musste für bestimmte Gewichtsklassen, dass ich nach dem Wettkampf dann total auch Essattacken hatte und die auch, also ich war eigentlich satt, aber ich hatte noch extrem Lust auf Weiteressen und ich glaube, das können auch viele nachvollziehen, die wahrscheinlich auch Diäten machen oder sich viele Dinge verbieten. Und das kann natürlich auch dauern, also es geht nicht von heute auf morgen, dass man sagt, ja, ich bin, das passt oder es klappt alles super. Das sind natürlich auch Verhaltensweisen, die müssen wir dann, also es dauert, bis sie dann drin sind oder eben auch wieder draußen sind.
Ja, du schreibst auch und ich finde die Aussage richtig stark. Wir sollten nicht am Rande einer Essstörung leben müssen, nur um ja unsere körperlichen Ziele zu erreichen, um schlank zu sein, um fit zu sein, was auch immer du dir da vornimmst, du jetzt als Zuhörer, Zuhörerin. Was hast du selbst erlebt, was dich zu dieser Feststellung gebracht hat?
Also mein Freund hat mir da auch sehr viel geholfen. Der kann nämlich auch sehr gut kochen. Und früher zum Beispiel hätte ich nie gegessen Spaghetti Carbonara, weil das hat ja viel Fett und kein Eiweiß. Und ich habe gemerkt, okay, das geht ja eh auch so. Also und man wird auch nicht, man muss nicht Angst haben vor bestimmten Lebensmitteln. Gerade eben auch, wenn man Sport macht oder Kraftsport vor allem, finde ich, geht der Fokus auch weniger auf die Optik und mehr auch auf die Leistung, was mein Körper kann und das Essen auch etwas Schönes ist, was man auch genießen kann und wo es auch Vielfalt gibt und nicht, ich darf jetzt nur Hühnchen und Reis essen und Quark, so, sondern ich darf auch mal andere Sachen essen und die auch genießen und das muss nicht immer, ich weiß nicht, 20% Fett, 60% Protein, also das muss nicht immer so unterteilt werden. So klar, in meinem Alltag habe ich das auch ganz gern, aber wenn mal eine Situation ist, dann esse ich auch den Kuchen zum Beispiel. Oder wenn man bei der Familie ist, habe ich auch das Gefühl, es sind viel so, oder bei Feiern immer Fragen, ah, darfst du das jetzt essen?
Ja.
So. Das ist irgendwie auch schade, dass es immer so noch so verbunden wird mit Verzicht. Also so viel.
Ich weiß auch nicht, ob dir das so geht manchmal, dass ich dann auf einer Feier oder so dann Leute sagen, ja, und sie essen dann halt irgendwas, wovon sie wissen, dass es nicht so fitnesskompatibel ist, klischee-mäßig, und rechtfertigen sich dann davon für ungefragt, wo ich dann auch sage, ja, ich esse sowas auch. Also es ist schwer, über Ernährung und Kraftsport zu reden, ohne auch über Eiweiß zu reden. Du empfiehlst da 1,6 bis 2,2 Gramm pro Kilo Körpergewicht in deinem Buch. Für jemanden, der jetzt, sagen wir, 70 Kilo wiegt, wären das dann rechnerisch 112 bis 154 Gramm am Tag. Und das, was ich häufig gefragt werde, ist, wie schafft man das eigentlich praktisch, ohne sich jetzt nur noch von Hühnchen und Proteinshakes zu ernähren? Was antwortest du da?
Generell würde ich auch da empfehlen, nicht erstmal vielleicht unbedingt alles direkt zu ändern, wenn man jetzt mal trackt und merkt, okay, ich bin vielleicht bei 30, 40 Gramm Eiweiß am Tag und ich muss jetzt auf 120 zum Beispiel kommen, das ist natürlich ein großer Unterschied, würde ich da empfehlen, starte vielleicht mal mit einer Mahlzeit. Schau, dass du da irgendwie etwas Eiweißreiches mit integrierst und mach das mal konstant. Und dann vielleicht bei einer anderen Mahlzeit auch noch einen eiweißreicheren Snack hinzu oder eine Zutat hinzu, dass man nicht irgendwie denkt, ich muss jetzt genau, weil die Formel das sagt, den Eiweißgehalt beziehungsweise so viel Gramm erreichen, sondern Stück für Stück sich eben hocharbeitet, so eben auch mit dem Training, weil viele starten, wollen ja mit dem Training starten und 4-5 Mal die Woche will ich ins Gym, dann denke ich mir immer, start lieber mit 2 Mal. Und wenn es gut klappt, geh auf 3 Mal. Und das fühlt sich auch viel besser an, als okay, ich habe es nicht geschafft und ja, dann lasse ich es ganz sein. Und das Ganze auch so, würde ich empfehlen, das Thema Eiweiß zu betrachten. Also, dass man da auch Stück für Stück sich hocharbeitet und langsam sich neue Routinen aneignet oder eben neue Mahlzeitenkombinationen.
Zum Thema Tracken gibt es ja auch verschiedene Meinungen. Tracken, Ernährung nicht tracken. Was empfiehlst du da?
Je nach Zielsetzung und je nach Typ, der man ist. Also ich habe auch beides jetzt in letzter Zeit gemacht. Also ich habe auch eine Zeit lang gar nicht getrackt und jetzt track ich zum Beispiel wieder. Ich würde empfehlen, das Ganze nicht zu emotional zu betrachten, wenn man das macht. Und ich glaube, das machen, also habe ich beobachtet, viele Frauen und ich früher auch. Und sondern es eher, wenn, als Tool zu sehen. So wie ich mein Training dokumentiere, dokumentiere ich zum Beispiel auch meine Ernährung. Das ist aber auch kein Muss. Also man muss auch nicht tracken. Mir hilft es nur zum Beispiel, wenn ich weiß, okay, ich möchte in einem Überschuss sein, dass ich dann auch tracke, um zu wissen, okay, ich habe jetzt auch wirklich mehr gegessen, dass ich im Überschuss bin und das Gleiche auch mit der Diät. Aber meistens mache ich, wenn ich auf Erhalt bin, dass ich dann nicht tracke, weil ich dann auch sehr auf meinen Körper höre natürlich. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Bin ich wirklich, also habe ich noch Hunger oder bin ich vielleicht schon satt? Also dass man da ein bisschen mehr reinhorcht. Aber beides ist auf jeden Fall in Ordnung und ich würde jetzt mal sagen, keins ist schlechter oder besser.
Du hast, als wir damals gesprochen haben, erzählt, dass du vor dem Lift die Augen schließt, dir innerlich sagst, ich ziehe das jetzt, ich kann das. Und eben auch schon kurz drüber gesprochen. Ich würde ganz gerne nochmal auf dieses Ritual eingehen. Kannst du noch mal genau beschreiben, wie du das heute machst oder was du vielleicht auch verändert hast, weil es möglicherweise noch besser funktioniert?
Also früher habe ich mir das aktiv auch immer gesagt, weil ich früher auch, würde ich sagen, noch mal mehr Selbstzweifel vielleicht hätte oder hatte. Mittlerweile habe ich das schon so oft gemacht, dass dieses aktive in meinem Kopf mir das Sagen mehr zu einer Gefühlslage geworden ist, weil ich das eben so oft geübt habe und gerade auch bei schweren Gewichten, dass ich dann in so einen Zustand komme, wo ich auch Gänsehaut bekomme, das ganz cool ist. Also wenn ich da reinkomme in diesen Zustand und auch richtig merke, dass ich dann Lust habe, das zu heben, also das Gewicht zu bewegen, was ganz wichtig ist. Also dass ich mir denke, oh Gott, ich habe jetzt Angst und ich will nicht, sondern ich will das jetzt. Ich möchte das jetzt machen und ich bin bereit. Da darf dann auch nichts dazwischen kommen. Letztens zum Beispiel war das dann beim Bankdrücken der Fall. Da habe ich mich mit meinem Trainingspartner abgewechselt und die Pinhöhe war zu hoch, also wo die Langhantel drin war. Aber ich habe es dann trotzdem mit rausgehoben, weil ich dann jetzt dachte, das mache ich jetzt, weil es sonst schwierig ist, wieder rauszukommen und dann wieder reinzukommen. Und das Ganze kann man auch üben. Und das hat ja bei mir auch viele Jahre gedauert, bis ich jetzt in so einem, dass ich das so gut auch hinbekomme, dass man sich auch zuspricht vor schweren Sätzen oder vor vielleicht auch vor dem Training auch das übt, dass man nett auch mit sich redet und nicht, oh, jetzt das und ich bin müde, sondern vielleicht ein bisschen versucht auch, die Gedanken so ein bisschen zu shiften, weil das auch einen großen Unterschied machen kann, wie wir an bestimmte Dinge rangehen.
Schön, dass du das auch so reflektiert beschreiben kannst. Ich hatte vor einiger Zeit ein Interview, das verlinke ich auch nochmal, mit einem Hypnotherapeuten, der auch viel mit Sportlern arbeitet. Der hat da auch über bestimmte Techniken, es deckt sich mit dem, was du auch sagst, gesprochen. Ein Thema, was, finde ich, viel zu selten gebracht wird. Deswegen schön, dass wir drüber sprechen. Noch ein anderer Punkt, auch so ein mentales Thema vielleicht. Du hast ja mehrmals bei der WM auch die Erfahrung gemacht, gegen Athletinnen anzutreten, bei denen man sich ehrlich gesagt fragt, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Wie gehst du da heute mit um, mit solchen Situationen?
Also ich versuche mich, so gut es geht, auf mich zu konzentrieren. Das, was die anderen machen, kann ich selber ja nicht beeinflussen. Und damit bin ich auch ganz gut gefahren. Also im Wettkampf selber, muss ich sagen, ich verlasse mich nicht so gerne auf den Zufall. Ich plane gern Dinge. Also ich würde nicht sagen, dass ich perfektionistisch bin, aber ich bin gerne gut vorbereitet auf alle möglichen Possibilities. Und ich schaue mir schon noch meine Konkurrenz an, was die so können, wie viel Versuche die im Schnitt so reinbringen in den Wettkampf, was ihr Körpergewicht ist, weil das spielt auch eine Rolle. Also wenn ich zum Beispiel, auch wenn wir in der gleichen Gewichtsklasse sind, wenn ich leichter bin als die Konkurrentin und wir das Gleiche machen, habe ich gewonnen. Also das ist zum Beispiel auch wichtig zu wissen. Das ist nicht so mit der Erste, der es gemacht hat, hat dann gewonnen, sondern du musst dann mehr machen, wenn du mehr wiegst. Das schaue ich mir an. Aber also vor in den Wochen zum Wettkampf hin, aber im Wettkampf selber schaue ich auch nicht auf das Scoreboard. Also es gibt immer ein Scoreboard, wo auch steht, wer was gemacht hat, was die Prognose ist, wenn alle ihre Versuche reinmachen. Da schaue ich gar nicht hin, weil das würde mich total irritieren. Also im Wettkampf selber und auch eben die Tage dann davor konzentriere ich mich nur auf das, was ich eben machen kann. Und das ist ja auch das Gute eigentlich oder das Coole am Powerlifting, am Kraft-3-Kampf, dass wir keinen direkten Kampf in dem Sinne haben oder Wettkampf. Also jeder macht im Prinzip seine Gewichte und erst am Ende bei der letzten Disziplin im Kreuzheben entscheidet sich dann oder kann man vielleicht nochmal Taktikspielchen machen. Deshalb ist es da auch immer sehr wichtig, den Fokus komplett auf sich zu legen und so gut es geht, das reinzubringen, was man kann.
Dein Spitzname ist der Kran. Wie ist der denn entstanden?
Also ich war immer bekannt dafür, dass ich sehr viel hebe und auch als erste Frau in Deutschland die 200 Kilo gehoben habe. Und deshalb kam dann irgendwie, ja, die Lea ist wie ein Kran, die hebt alles hoch. Und das habe ich auch immer gern, wenn ich das Kreuzheben beibringe, weil viele haben ja schon mal die Arme angewinkelt. Dann sage ich auch mal, stell dir vor, du bist ein Kran und habe die Arme quasi wie Seile, weil so funktioniert ja auch der Kran. Der zieht ja auch nicht an, sondern das Seil bleibt quasi gestreckt.
Ja, wie geht's weiter? Was ist das nächste große Ziel für Lea Schreiner?
Das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall weiter Wettkämpfe machen. Und also was ich mir noch als Ziel gesetzt habe, ist mehr Frauen zu erreichen. Also mehr Frauen auch zu überzeugen, dass Kraftsport richtig cool ist. Und dafür habe ich auch einen neuen Kanal gegründet. Der heißt Stark mit Lea. Bei dem Kanal spreche ich auch direkt Frauen an. Also der ist auch primär für Frauen. Natürlich ist es auch für jedermann. Aber ich möchte so einen Safe Space auch erschaffen für Frauen auf Social Media, dass man sich über Krafttraining auch austauschen kann und dass ich eben auch viel Wissen vermittle, weil es auch im Internet immer wieder viele Fehlinformationen gibt, würde ich sagen. Oder auch viele Körperbilder, die, ich weiß nicht, also da tue ich mich manchmal ein bisschen schwierig, wenn wieder Trends wie Skinny Talk auftreten, dass man da eben auch schaut, dass man dagegen hält und dass dieser Trend nicht so viele Frauen überzeugt, dass doch wieder weniger gut ist.
Den verlinken wir auf jeden Fall, den Kanal, in den Shownotes. Und dort findest du auch nochmal einen Link zu dem sehr lesenswerten Buch, gehört aus meiner Sicht ins Regal jeder Person, ob Mann oder Frau, die sich für Krafttraining interessiert. Strong and Powerful ist der Titel. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, Lea. Und du hast jetzt das letzte Wort. Stell dir vor, auf allen Smartphones da draußen poppt eine Nachricht auf und du kannst bestimmen, was da drauf steht. Was steht da?
Das erinnert mich gerade an Amerika, weil ich letztes Jahr in Texas war und nachts eine Nachricht aufgepoppt ist und es stand, Achtung, ein Kidnapping war in ihrer Nähe und passen Sie auf. Und ich war dann in meinem kleinen Airbnb und dachte, oh Gott, da konnte ich erstmal nicht mehr schlafen. Deshalb schauen wir, dass die Nachricht nicht so ist. Also wenn ich das bestimmen könnte, würde ich sagen, du kannst mehr schaffen, als du glaubst, weil ich eben auch glaube, dass viele sich unterschätzen oder viele unterschätzen, was möglich ist.
Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcast gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Weiterempfehlung.